Doris und Daniel Beusch, Sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Sie sind heute Morgen im Ziegerschlitz, sagt man dem, das Glarnerland im Kanton Glarus in Enenda. Dort gibt es eine Gemeinde. In dieser Gemeinde haben wir vor 30 Jahren unser Praktikum gemacht. Und diese Gemeinde hat dann mitgeholfen, unsere erste Wohnung zu renovieren, da in Dornbirn. Sie beten seit 26 Jahren für diese Gemeinde. Sie haben uns dann im Frühjahr eingeladen, um einen Abschiedsgottesdienst zu feiern. Wir waren ja ihre Missionare und wurden dann verabschiedet. Und dann haben sie sich entschieden, nein, aber wir wollen den Weg mit Dornbirn weitergehen. Und deswegen haben sie Beusches jetzt eingeladen und die sind jetzt heute Morgen dort und lassen euch ganz herzlich grüßen. Wahrscheinlich kennt ihr das alle, so Leute, die beeindruckende Dinge gemacht haben. Heute findet man sie ja in Wikipedia, früher in Lexikas und so weiter. Leute, die inspirierend sind, die etwas bewegt haben. Ich habe folgende Zeilen in einem Buch gelesen. Viele Menschen, die diese Seiten lesen, tun es mit Hilfe von Brillen, die eine zweifache Linsenstärke eingeschliffen haben. Also ich gehöre dazu. Und so kann ich lesen und euch auch noch sehen. Wer war der Erfinder? Dieser Mann, Benjamin Franklin, im Alter von 79 Jahren, ihm verdanke ich, dass ich jetzt nicht blind bin. Oder fast. Die Pressen, die diese Seiten gedruckt haben, werden elektrisch betrieben. Einer der ersten Anwender, Benjamin Franklin, im Alter von 40 Jahren. Einige haben dieses Buch sicher durch die Post zugeschickt bekommen. Der Vater der amerikanischen Post war Benjamin Franklin, im Alter von 31 Jahren. Und noch ein letzter Bereich. Wer gründete die erste Feuerwehr? Wer erfand den Blitzableiter? Wer entwarf einen Heizofen, der noch heute benutzt wird? Benjamin Franklin, im Alter von 31, 43 und 36 Jahren. Intellektueller, guter Gesellschafter, Wirtschaftssachverständiger, Philosoph, Diplomat, Drucker, Verleger, Sprachwissenschaftler. Er sprach 5 Sprachen fließend. Befürworter von Luftlandetruppen mit Ballonen, weil es 100 Jahre bevor das erste Flugzeug gebaut wurde, war. All das erfüllte das Leben dieses Mannes bis zum 84. Lebensjahr. Vielleicht denken Sie jetzt, dass es ja gar nicht mehr nötig ist, noch irgendetwas Neues zu erfinden, weil es ja schon alles gibt. Doch das stimmt nicht. Das einfache Agrarland, das die Vereinigten Staaten von Amerika zu Franklins Zeiten darstellten, hatte keine Ahnung von all den Problemen, auf die wir heute eine Antwort finden müssen. Gehen Sie, tun Sie etwas für unsere Zeit. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Als ich das so im bequemen Lesestuhl gelesen habe, bin ich sofort aufgestanden. Irgendwas hat es in mir angesprochen. Wow, ich will auch etwas bewegen, ich will auch etwas erfinden, ich will auch etwas tun, das die Welt zumindest ein bisschen verändert. Ich war total motiviert, ich war inspiriert. Aber es ging nicht so lange, da kamen andere Gedanken und mit den Gedanken auch andere Gefühle auf. Jörg, setz dich wieder. Du bist nicht Benjamin Franklin. Du bist kein Genie. Du wirst nichts erfinden. Frustration. So Vorbilder, Biografien, Beispiele, sie können motivieren. Sie können etwas in uns in Bewegung setzen. Aber es kann positiv und negativ sein. Einer, der das vor allem negativ erfasst hat, war Mark Twain. Er hat einmal gesagt, mit wenigen Dingen kann man sich schwerer abfinden als mit der Bürde eines guten Beispiels. Also das belastet. Ich lese sehr gerne Biografien, christliche und auch von Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber ich habe in der Zwischenzeit ganz viele Christen kennengelernt, die würden nie eine Biografie lesen, weil sie genau wissen, was es auf sie für eine Auswirkung hat, nämlich demoralisierend. Nun, ich nehme ein praktisches Beispiel. Ich bin überzeugt und ich stelle mal die Behauptung auf, dass jeder von uns irgendein Bild in seinem Kopf hat, ein Beispiel, wie ein guter Christ ist. Wenn wir jetzt austauschen würden, würden da ganz unterschiedliche Bilder hervorkommen. Aber ich bin überzeugt, wir haben so ein Bild, was ein guter Christ ist. Und wenn wir so ein Beispiel haben, ein Vorbild haben, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir beginnen, mit diesem Vorbild, mit diesem Beispiel falsch umzugehen. Zum Beispiel, ich habe ein Bild vor Augen, wie ein guter Christ ist, und ich merke, ich schaffe das nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche durchzuhalten, so zu sein wie dieses Bild. Also strenge ich mich an, am Sonntagmorgen von 9:30 bis 11:30 und vielleicht noch in der Kleingruppe. Halt, wenn ich mit anderen zusammen bin, von denen ich denke, die haben das gleiche Bild im Kopf, was ein guter Christ ist. Also man beginnt so sein Leben mit den Farben zu bestreichen von diesem Bild, was ich denke, was ein guter Christ ist. Oder eine zweite Möglichkeit ist, ich versuche Abkürzungen zu nehmen, um so zu werden, wie ich denke, dass ein guter Christ ist. So nach dem Motto, ich denke, ein guter Christ ist jemand, der Geduld hat. Also, ich will geduldig werden, aber spätestens bis nächsten Samstag. Das funktioniert nicht. Oder eine dritte Möglichkeit, ich habe dieses Bild vor Augen, was ein guter Christ ist, und jetzt beginne ich mich anzustrengen, so gut es geht, um diesem Bild zu entsprechen. Ich strenge mich an, einen Tag, eine Woche, ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Irgendwann gehe ich auf dem Zahnfleisch, weil ich es nicht schaffe, so zu sein, wie dieses Bild ist. Nun, Georg hat vor 2 Wochen eine sehr gute Predigt gehalten über Philipper 2, 1 bis 11. Dort geht es darum, dass Paulus der Gemeinde in Philippi aufzeigt, wie wichtig das Einheit ist, und dann stellt er ihnen ein Beispiel vor Augen, eine Biografie. Jesus Christus. Und jetzt gibt es einen riesigen Unterschied zwischen allen Biografien, die wir kennen, und der Biografie von Jesus. Benjamin Franklin hat für mich nichts übrig gelassen, um mich zu einem Genie zu machen. Sein Beispiel kann inspirieren und motivieren, aber es kann nicht befähigen. Und das ist der entscheidende Unterschied bei Jesus. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt und ihm sagt, Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich so, wie ich bin, nicht so bin, wie du denkst, dass ich sein sollte. Ich brauche Vergebung in meinem Leben. Ich brauche ein neues Leben. Ich glaube, dass du der Erlöser bist. Und ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, in mein Leben hineinzukommen. Dann geschieht etwas unglaublich Übernatürliches. Es passiert nämlich, dass du neues Leben bekommst. Und Jesus kommt durch seinen Heiligen Geist in dich hinein. Und dieser Jesus befähigt dich jetzt, so zu werden, wie Jesus ist. Und da muss ich nicht so tun, als ob, obschon es nicht so ist. Das wird kein Weg der Abkürzung werden. Und es ist auch nicht anstrengend. Sondern der Hauptpunkt ist der, dass Christus in mir wohnt und mein Leben prägen will, so dass ein Leben daraus entsteht, ein Leben von Freude, das ansteckt. Jesus lehrt uns lachen. Jesus lehrt uns die Leichtigkeit des Lebens, solange wir auf ihn schauen und nicht versuchen, einen religiösen Weg zu gehen und mit religiöser Anstrengung vorwärts zu kommen. Diese Freude, dieser gesunde geistliche Lebensstil, der hat ganz viel mit Ausgewogenheit zu tun. Und das sehen wir in unserem heutigen Text, Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Ausgewogenheit, Balance, Gleichgewicht, das sind ganz entscheidende Begriffe, um ein gesundes geistliches Leben von einem gesunden Nachfolger von Jesus zu beschreiben. Schauen wir uns das mal genauer an. Zuerst das Gleichgewicht, also da fehlt ein bisschen Gewicht, das Gleichgewicht zwischen Ziel und Kraft. Das Ziel ist, so zu werden, wie Jesus ist. Die Kraft ist, Jesus lebt in mir. Das heißt, das Resultat, Daniel hat das letzten Sonntag sehr gut und knackig auf den Punkt gebracht, das Resultat ist, alles, was wir tun müssen, ist Jesus nicht im Weg stehen. Alles. Dass er durch uns sein Werk tun kann. Nun, ich lese diesen Text, Daniel hat ja schon letzten Sonntag darüber gesprochen, auch eine sehr gute Predigt. Ich gehe auf vieles nicht mehr ein, aber ich fand einfach, dieser Text ist die Brücke, um dann den Rest verstehen zu können. Weil das so ist, meine Lieben, also das Beispiel von Jesus, dass wir so denken sollen, das Wesen von Jesus so übernehmen sollen, weil das so ist, meine Lieben, ihr wart ja Christus immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Nun, je nachdem, was man für eine Bibelübersetzung nimmt, ist da ein Teil von diesem Text so übersetzt. Müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, dass ihr gerettet werdet. Das Problem bei diesen Übersetzungen ist, dass ganz schnell ein Missverständnis entstehen kann. Nämlich das Missverständnis, dass wir uns anstrengen müssen, um gerettet zu werden. Und wenn wir uns anstrengen müssen, gerettet zu werden, dann weiß ich eigentlich nie, ob ich gerettet bin. Und das Hauptproblem bei dieser Aussage ist, Paulus schreibt an Menschen, die gerettet sind. Denn die glauben an Jesus, die haben ihn als Erlöser angenommen und sie leben sogar in einem gehorsamen Leben. In der Nachfolge von Jesus. Also das kann nicht gemeint sein, dass es hier um die ewige Errettung geht. Um was geht es dann? Ich nehme einen Begriff. Daniel hat ja sehr ausführlich über Furcht und Zittern gesprochen. Ich nehme diesen Begriff, Müd. Das klingt ziemlich anstrengend, oder? Müd. Nun, der Begriff kommt aus dem Bergbau und aus der Landwirtschaft. Im Bergbau hat man diesen Begriff benutzt, um zu beschreiben, dass man im Berg versucht, Gold und Silber und andere Erze freizulegen. Also man hat versucht, den Schatz aus dem Berg zu holen. In der Landwirtschaft wurde dieser Begriff gebraucht für einen Bauer, der seinen Acker beackert und sät und jätet. Warum? Damit Frucht entsteht. Also der Grundgedanke von diesen Mühen ist schon mal, es soll Frucht entstehen. Also das Heil soll so etwas wie eine Frucht sein. Der Kerngedanke, der dahinter steckt, ist wieder mit Daniel zu sprechen. Er hat das wirklich gut auf den Punkt gebracht. Dieses Mühen besteht darin, Jesus nicht im Weg zu stehen. Denn er ist der Schatz. Und er will durch uns das Heil entfalten. Ich versuche das mal in einem ganz anderen Beispiel deutlich zu machen, dass uns vielleicht der Groschen fällt. Nehmen wir an, ihr seid in einem Konzert einer Geigerin. Diese Geigerin, die spielt ein Stück von Mozart. Sie ist nicht die Schöpferin dieser Komposition. Sie hat dieses Lied nicht kreiert. Sie hat es nicht erschaffen. Der geniale Kopf ist Mozart. Ihre Aufgabe ist es, dieses Meisterwerk von damals heute hier in diesem Raum in Töne zu verwandeln. Dass wir das Meisterwerk von Mozart hören können. Das ist unsere Aufgabe als Christ. Wir sollen Christus zum Klingen bringen. Christus lebt in uns. Er ist der Schöpfer. Er ist der Kreator. Er ist der Meister. Und er will unsere Augen brauchen, um zu schauen. Er will unseren Mund gebrauchen, um zu reden. Er will unsere Hände gebrauchen, um zu helfen. Er will unsere Füße gebrauchen, dorthin zu gehen, wo es notwendig ist. Verstehen wir dieses Bild? Gottes Plan mit unserem Leben ist, dass Christus sich entfaltet durch uns. Und das führt zu einem Leben, das Gott ehrt. Das führt zu einem Leben, das von Freude geprägt ist, die ansteckend ist. Das ist ein Leben, das davon geprägt ist, von einer Leichtigkeit, weil ich nicht versuche, Jesus zu imitieren, sondern Jesus auszuleben. Deswegen diese Aussage, Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Deswegen müht euch. Steht Jesus nicht im Weg. Nichts anderes geht es da. Und das führt dann zu einem zweiten Gleichgewicht, das Gleichgewicht von Einstellung und Aktion. Jetzt müssen wir diesen Gedankengang mal vor Augen haben. Es geht jetzt Paulus darum, zu zeigen, was das für Auswirkungen hat, wenn wir Jesus nicht im Wege stehen. Und er beginnt mit Murren. Ist schon interessant, oder? Also uns würden wahrscheinlich zu 99% andere Bilder in den Sinn kommen, was ein guter Christ ist. Als zu sagen, der murrt, ist ein schlechter Christ. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Paulus beginnt mit einer negativen Seite in diesem Vers und kommt dann in Vers 15 und 16 zu einer positiven Seite. Er beginnt zuerst einmal mit dem Punkt, achtet auf eure innere Einstellung. Warum komme ich da drauf? Folgendes. Der Begriff Murren, den Paulus hier gebraucht, ist nicht so sehr ein Begriff aus dem Gespräch mit anderen, sondern es meint so ein inneres Murren, so ein selbstgesprächiges Murren. Und wie entsteht so ein selbstgesprächiges Murren? Das hat immer eine gleichlautende Entwicklung. Es beginnt mit Mangeldenken. Mangeldenken ist davon geprägt, der andere hat mehr als ich. Dem geht's besser als mir. Ich komme immer zu kurz. Wenn sich das oder jenes ändern würde, wenn das oder jenes anders wäre, dann würde es mir auch gut gehen. Dann hätte ich keinen Grund zu murren. Also Mangeldenken führt zu Unzufriedenheit und Unzufriedenheit führt zu Murren. Und wieso gebraucht jetzt Paulus als erstes, wenn es darum geht, wie Christus aus uns herauswirken will, ein Anti-Murren? Also wenn Christus in uns Raum hat, dann murren wir nicht. Schwierig, ha? Ich öffne euch nur ein kleines Fenster. Also es wird sich mal lohnen, ein Bibelstudium zu machen über Murren. Aber nur ein Punkt. Das Volk Israel kam nicht ins verheißene Land wegen Murren. Also es hat eine riesige geistliche Dimension, Murren. Und jetzt sitzt Paulus im Gefängnis, angekettet an römische Soldaten, null Privatsphäre. Und ich denke auch, der Food war nicht gerade 5 Sterne. Und er schreibt, tut alles ohne Murren. Also er hätte doch Grund gehabt zu murren. Und er sagt, nein, tut alles ohne Murren. Warum? Weil das dann weitere Auswirkungen hat. Dieser Begriff ist sehr schwierig zum Übersetzen, zweifelnde Diskussionen ist er hier übersetzt. Auf jeden Fall steckt in diesem griechischen Wort Dialog drin. Jetzt geht dieses innere Murren über in die Gespräche, in die Kommunikation. Was eigentlich kennen wir alle so, miese Peter, oder? Wenn die auftauchen, dann sinkt der Level des Wohlfühlens rapid ab. Ja, da kommt nur, ich darf dieses Wort in einem Gottesdienst nicht brauchen, raus. Einfach nur negatives Zeugs. Alles Hintergrund Murren. Was für ein Recht haben wir, in Gesprächen die Atmosphäre von anderen Menschen zu vergiften? Ich denke, wir haben etwa so viel Recht, wie wir haben, in ein Haus einzubrechen und es auszurauben. Also wenn Jesus in uns Raum bekommt, dann hat das Auswirkungen auf unsere innere Einstellung und auf unsere äußeren Worte. Ganz einfach. Braucht man kein Theologiestudium zu machen. Okay, gehen wir weiter. Vers 15 und 16. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Jetzt kommt Paulus von der inneren Einstellung zum inneren Sein. Er spricht nämlich den Zustand von uns Christen an. Unser Zustand ist, wir sind untadelige Kinder Gottes. Ist jemand von euch wirklich untadelig? Also ich nicht, ich gebe es zu. Im Zustand Im Zustand bin ich nicht untadelig. In der Stellung bin ich untadelig, weil Gott in mir Christus sieht. Und deswegen gehöre ich zu den untadeligen Kindern Gottes, genauso wie jeder andere, der mit Jesus Christus unterwegs ist. Und unsere Welt ist eine dunkle Welt. Um uns herum gibt es ganz viel Finsternis. Und was ist unser Job? Sterne zu sein. Himmelsleuchten. Was leuchtet denn in uns? Jesus. Es ist einfach Jesus. Er leuchtet durch uns hinaus in diese dunkle Welt und das ist das Zentrale, das Wichtige, auf das es ankommt. Schaut euch mal diese Formulierung an. So die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung, was Christsein bedeutet. Die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Es wird noch anschaulicher, wenn wir ein bisschen wörtlicher übersetzen, denn da steht eigentlich so das Wort des Lebens anschaulich machen. Was ist das Wort des Lebens? Jesus. Wir veranschaulichen Jesus. Die Gemeinde ist der Leib von Jesus. Wenn die Welt Jesus kennenlernen will, dann schaut sie auf uns. Wir sollen das veranschaulichen. Jesus hat es so auf den Punkt gebracht in der Bergpredigt. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was ist unsere Berufung als Christ? Leuchten. Am Arbeitsplatz Jesus leuchten lassen. In der Schule Jesus leuchten lassen. In der Ehe Jesus leuchten lassen. In der Familie Jesus leuchten lassen. Beim Sport, in der Freizeit Jesus leuchten lassen. Und das hat Auswirkungen. Wenn ich beginne, Menschen zu begegnen mit dem Ziel, dass Jesus in mir zum Ausdruck kommt, dann werde ich ein guter Zuhörer werden, weil mich der andere interessiert und nicht nur ich mich selbst. Dann werde ich ein Helfer werden, weil ich dann anpacke dort, wo Hilfe nötig ist. Ich hatte gestern einen ziemlich strengen Tag. Wir hatten Vorstandssitzung von einer Missionsgesellschaft, die auf 3 Kontinenten in 10 Ländern arbeitet. Und so nach 13 Stunden Arbeitstag bin ich nach Hause gefahren. Und ich hatte dann, wie Jesus das einfach sehr häufig macht in meinem Leben, so Lektionen. Ich hatte so einen Autofahrer vor mir, der permanent 10 Stunden Kilometer weniger schnell fuhr, als man fahren darf. Und ich empfinde schon das, was man fahren darf, sehr nervig. Und ich merkte, etwas in mir passiert und jetzt will dieses Murren kommen. Und dann muss man sich entscheiden, oder? Zum Glück hatte ich meine Predigt im Kopf. Ich habe gesagt, okay, Jesus, Lektion angenommen. Ich bete jetzt für diesen Kerl davon, dass du ihn segnest, dass du ihn zu dir ziehst, vielleicht ein bisschen schneller. Aber und das Murren war weg. Also das hat ganz konkrete Auswirkungen auf alles, was wir tun, wenn Christus durch uns leuchten soll. David Roper beschreibt in einem Buch ein Erlebnis, das er gemacht hat, das ihn sehr geprägt hat. Er ging in seinem Hof spazieren und kam da an eine Stelle, die total verwuchert war und merkte, da muss man irgendwann mal wieder was machen. Und dann schien die Sonne so irgendwie in diesen Bereich hinein und er sah, dass da scheinbar irgendein behauener Stein dahinter steckt. Und deswegen fing er mit der Rodung sofort an. Er hat versucht, das ganze Zeugs da aus dem Weg zu räumen und fand dann ein solches Vogelbad aus Granit, wunderschön, aber wahrscheinlich seit Jahrzehnten unbrauchbar, verwuchert, zugewachsen, sinnlos. Und das hat ihn so betroffen gemacht, dass er anfing zu beten: Herr Jesus, lass nicht zu, dass mein Leben zu einem solchen Vogelbad wird, das überwuchert ist und für nichts mehr zu gebrauchen. Du hast mein Leben geschaffen, um in diesem Bild zu bleiben, um Vögel glücklich zu machen, dass sie baden können da drin, dass sie trinken können, dass es brauchbar ist. Lass nicht zu, dass mein Leben unbrauchbar wird. Und das ist die Sorge vom Apostel Paulus als Gemeindegründer und Missionar bei den Philippen. Wenn diese Gemeinde Jesus leuchten lässt, dann war seine Arbeit nicht vergeblich. Aber sie kann vergeblich sein. Also ich muss sagen, ich bin enorm dankbar für den Dienst, der Daniel und Georg als Pastoren in dieser Gemeinde tun, Philipp, Dietmar, Tobias, den sehe ich jetzt gerade nicht, da hinten. Ich weiß, was es bedeutet, in der Gemeindeleitung zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, Pastor zu sein. Ich war letzte Woche mit 30 Missionaren zusammen, für die ich zuständig bin, und habe ihre Nöte gehört. Es ist eine riesige Herausforderung. Und ihr tut euch das Beste, was ihr euch selber tun könnt, wenn ihr für sie betet. Und sie geben sich mit Herzblut hinein und machen einen fantastischen Dienst. Und es geht um nichts weniger, als ob das ein vergeblicher Dienst ist oder nicht. Letztlich geht es in jedem von unserem Leben darum, ist das Heil, das wir geschenkt bekommen haben, vergeblich, weil wir es nicht kultivieren und ausnutzen? Für mich bekam das Ganze eine völlig neue Dimension vor ein paar Wochen, als ich Olympiade geschaut habe. 30 Kilometer Langlauf der Frauen. Teresa Stadlober hat ein fantastisches Rennen für Österreich gelaufen. Kurz vor dem Ziel war sie auf dem zweiten Platz. Eine Medaille war, das war einfach sicher. Also mindestens die bronzene. Die Chance auf die silbrige war enorm hoch. Und was geschah? Sie nahm die falsche Loipe. Kurz vor dem Ziel. Ich meine, nach 30 Kilometern, kurz vor dem Ziel, Olympiade, die Medaille schon in den Fingern. Sie wurde Neunte. Als ich da vor dem Fernseher saß, habe ich gedacht, Jesus, bitte, bitte, lass nicht zu, dass mein Leben so endet. Die Chance ist da. Wir können jederzeit die falsche Spur nehmen. Jederzeit. Und um das geht es dem Apostel Paulus da. Dann kommen wir zum letzten Gleichgewicht zwischen Ernst und Freude. Es ist ein schwieriger Text hier, Philipper 2, 17 bis 18. Paulus schreibt: Und wenn mein Leben auch wie bei einer Opferzeremonie als Trankopfer für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Versetzen wir uns nochmals in die Situation von Paulus. Er sitzt im Gefängnis, angekettet an diese römischen Soldaten. Und er ist bereit, dem ganzen Ernst der Situation vollständig in die Augen zu schauen. nämlich mit der Möglichkeit, ich komme hier nie mehr raus. Mit der Möglichkeit, es kann sein, dass bald ein Gerichtsurteil gefällt wird, ich verurteilt werde und hingerichtet werde. Er schaut dem Tod in die Augen. Er verdrängt nichts fromm und tut so als, Gott wird mich dann schon im letzten Moment noch befreien hier. Natürlich kann Gott es, aber er rechnet auch damit, dass er es nicht tut. Weil es eben dann auch Gottes Wille ist. Er war bereit, dem Ernst der Situation vollständig ins Gesicht zu schauen. Es kann jederzeit alles passieren, Punkt. Jederzeit, bei jedem von uns. Das ist Realität. Es kann nichts passieren, was nicht am Thron Gottes vorbei musste. Punkt. Und das entscheidet bei Paulus, dass er dem Ernst der Situation in die Augen schauen kann und sich entscheiden kann, ich freue mich jetzt. Und damit er sich freuen kann darüber, baut er sich ein Bild auf. Und dieses Bild ist jetzt ein bisschen so zusammengefasst. Der Glaube der Philipper ist wie ein wohlriechendes Opfer für Gott. Ist wie ein Schlachtopfer, an dem Gott seine helle Freude hat. Der Glaube der Philipper, und er durfte sie zum Glauben führen. Und jetzt sagt Paulus, wisst ihr was? Wenn das Schlimmste eintreten würde, das eintreten kann, dann wäre das so, euer Opfer erfreut Gott und mein Tod wäre dann nur noch so wie ein Trankopfer, so ein Kelch mit Wein, der dann so über dieses Opfer gegossen wird. Das Trankopfer war immer ein Nebenopfer. Das war so ein Zusatzopfer. Es ging nie ums Trankopfer an sich. Aber wenn ich mein Leben hingeben muss, dann veredelt es einfach noch euren Glauben und gibt euch Mut, dran zu bleiben. Und deswegen freut euch mit mir. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich bin nicht mehr da. Aber Christus lebt in mir. Und dadurch geht mein Leben weiter, ob ich noch da bin oder nicht. Und deswegen, hey, freut euch mit mir. Aber jetzt mal ehrlich, kann man Freude befehlen? Wir haben da in unserer Gesellschaft ein riesen Durcheinander. Indem wir Freude und Liebe zu Gefühlen degradiert haben. Jesus sagt, liebt einander. Das ist ein Befehl. Wenn ich den anderen liebe, kann es sein, und die Wahrscheinlichkeit wächst, dass ich dann auch positive Gefühle bekomme dem anderen gegenüber. Freude ist eine Entscheidung. Und Paulus sagt, nehmt diese Entscheidung und macht sie zu eurem Lebensstil. Entscheidet euch für Freude. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich da heute sehr auf die Äste rauslassen, ich gehe ja wieder. Ich komme nochmals mit einer Behauptung. Ich behaupte, in jedem von eurem Leben gibt es jeden Tag irgendetwas, an dem du dich freuen kannst und lächeln kannst. Man muss es halt manchmal suchen, stimmt. Aber es gibt's. Ein Freund von mir, einer meiner Missionare, hat mir gerade erzählt die Woche, er hat mit einer geistlichen Übung begonnen, in einem Tagebuch Gründe zum Danken aufzuschreiben. Und er hat die nummeriert. Und sein Ziel ist, 1000 Gründe zu finden zum Danken. Er ist schon bei 750. Wisst ihr, was da passiert? Da passiert Lebensveränderung. Wie wir Dinge wahrnehmen. Also konzentriere dich mal auf Dinge, die dir ein Lächeln hervorzaubern. In meinem Burnout-Aufarbeitung habe ich gelernt, dass wir unseren Körper sogar austricksen können. Wisst ihr, was passiert, wenn wir 2 Minuten so tun, als wären wir glücklich und lachen, wisst ihr, was biologisch passiert? Genau. Ab 2 Minuten kann der Körper nicht mehr einordnen, ob das echt ist oder nicht. Und er schüttet Botenstoffe aus. Harte Drogen. Endorphine. Und die bewirken Euphorie. Glücksgefühl auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind sie schmerzlindernd. Wir halten den Schmerz besser aus. Ich habe das jahrelang üben müssen, um in meinem Körper den Hormonhaushalt wieder zu regenerieren. Es funktioniert. Also Paulus wusste wahrscheinlich über diese biologischen Hintergründe nicht so viel, aber das Prinzip hat er schon verstanden. Freut euch mit mir. Es lohnt sich. Egal, wie die Situation ist. Im Skript habe ich dann noch einige Ideen, was man da so alles machen könnte. Darauf gehe ich nicht ein. Gesundes Leben in der Nachfolge Jesu bedeutet Ausgewogenheit. In dem Sinn, dass Christus in mir wohnt und Christus durch mich lebt. Und das ist, führt zu einem Leben, das von Freude ansteckend ist. Und das wünsche ich euch und auch mir. Ich will beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht Religion gebracht hast. Evangelium ist so konträr zu allem, was es im religiösen Jahrmarkt so alles gibt. Evangelium bedeutet Befreiung. Evangelium bedeutet Entfaltung. Evangelium bedeutet Verwirklichung von dir. Und schenk du, dass wir darin einfach immer wieder weiter wachsen, dir immer weniger häufig im Weg stehen, damit du das durch uns tun kannst, was du willst, weil das ist wirklich gut. Und wir wollen uns an dir erfreuen und auf dich schauen, gerade jetzt dann auch in dieser Zeit, wo wir von uns wegschauen, ganz bewusst wegschauen auf dich. Amen.